Des Pfarrers Katze. Der Pfarrer hielt die schönste Predigt. Und dennoch schliefen manche ein. Da schlich auf einmal in die Kirche des Pfarrers Katze sacht herein. Ganz leise ging sie durch die Kirche und setzte sich dann vorne hin und sah hinauf zu ihrem Pfarrer und hörte andachtsvoll auf ihn. Da schauten alle auf die Katze, schnell weckte man die Schläfer auf, damit sie sehen, wie die Katze zu ihrem Pfarrer blickt hinauf. Ihr wundert euch, so sprach der Pfarrer, dass meine Katze kommt hierher und dass sie aufpasst auf die Predigt, das wundert euch vielleicht noch mehr. Sie kommt hierher, ich will es euch sagen, und sucht sich vorne einen Platz, weil sie gehört hat, dass ihr Pfarrer hier hält die Predigt für die Katz. Nun, ihr Lieben, ich bin froh, dass ich nicht so ein Pfarrer bin. Der braucht ziemlich viel Selbstlosigkeit, wenn die Leute einschlafen, nur die Katze zuhört. Und ich bin froh, dass es bei uns nicht so ist. Aber es geht ja bei uns um das Thema Selbstlosigkeit. Wir haben vorletzten Sonntag gestartet mit einer ersten Predigt und wir haben gesehen, dass dieses unscheinbare Thema in Wirklichkeit enorm relevant ist, wenn man glücklich leben will. Wir sind mit einem Predigttext eingestiegen, der relativ viel enthält, wo wir auch einiges gar nicht groß beachtet haben, wo aber ziemlich wichtige Dinge drinstecken. Und ich möchte uns nochmal hineinnehmen. Paulus hat ja in diesem Text auch die Korinther ermahnt, er hat sie angesprochen, sie hatten einen Streit und zeigte ihnen auf, dass die Wurzel ihres Streites und letztlich die Wurzel allen Übels Stolz ist. Und wir steigen nochmal ein in Auszüge dieses Textes, ich lese nicht ganz alles, 1. Korinther 4, Vers 1. Uns soll man als Diener von Christus betrachten und als Verwalter der Geheimnisse Gottes. Von Verwaltern verlangt man vor allem, dass sie zuverlässig sind. Aber was mich betrifft, ist es egal, ob ich von euch oder irgendeinem menschlichen Gericht beurteilt werde. Ich beurteile mich ja nicht einmal selbst. Zwar bin ich mir keiner Schuld bewusst, aber dadurch bin ich noch nicht gerecht gesprochen. Der Herr ist es, der über mich urteilt. An unserem Beispiel sollt ihr lernen, nicht über das hinauszugehen, was in der Schrift steht. Dann werdet ihr euch nicht für den einen auf Kosten eines anderen wichtig machen. Wer sollte dir denn einen Vorrang einräumen? Hast du etwas, das du nicht von Gott bekommen hast? Und wenn du es bekommen hast, dann was gibst du damit an, als hättest du es selbst gehabt? Als hättest du es selbst gehabt. Also anhand von diesem Korintherstreit zeigt Paulus, dass letztlich Stolz die Wurzel allen Übels ist. Stolz ist ja wie so ein aufgeblasenes Ego. Wir haben das zuletzt mit einem Ballon verglichen, wo man Luft hineinbläst, der Ballon bläht sich auf, das Ego bläht sich auf, man denkt, jetzt ist es besser, es geht mir jetzt besser. Dabei ist innen drin nur Luft, bringt eigentlich nichts. Wir kommen nicht zum Ziel. Und Paulus weist hier in diesem Text darauf hin, wie man ausbrechen kann aus dieser Linie zwischen Hochmut oder zu hoher Selbstwert und Minderwert. Wie kann man aus dieser Linie wegkommen, ausbrechen? Er spricht davon im Vers 3, wenn er sagt, aber was mich betrifft, ist es egal, ob ich von euch oder irgendeinem menschlichen Gericht beurteilt werde. Aber diese Sicht bekommt ja heute eigentlich immer ein bisschen mehr Zulauf. Du musst nach deinen eigenen Maßstäben leben. Oder setz deine Richtlinien und dann geh deinen Weg, schau nicht links und rechts. Die Frage ist, ob man so zum Ziel kommt. Verlockend klingt es ja, aber es ist eigentlich ein Selbstwert, eine Selbsttäuschung, dass man so zum Ziel kommt, wenn man eben den eigenen Ego-Ballon aufbläht und meint, dann ist es besser, indem wir anderen Ansprüchen genügen oder auch eigenen Ansprüchen, die wir uns selber haben. Das können so Szenarien sein, ich kann dem Maßstab meiner Eltern nicht genügen, darum fühle ich mich schlecht. Ich kann dem Maßstab der Gesellschaft nicht entsprechen, darum geht es mir mies, ich fühle mich als Versager, ich bin nicht so gut wie die anderen, ich bin weniger wert. Und nun kommen aufgrund von dem immer mehr dahin, dass man sagt, dass sie sagen, okay, dann blende ich halt die anderen irgendwie aus und lebe nur nach meinen eigenen Maßstäben. Das müsste doch jetzt die Lösung sein, oder? Ist das die Lösung? Also wenn man das mal durchdenkt, müssen wir sagen, nein, warum nicht? Weil wir selbst unseren eigenen Maßstäben nicht genügen können. Und es gibt eine Variante, wenn wir diese Maßstäbe jetzt so extrem niedrig ansetzen würden, also die eigenen, dann könnten wir sie erfüllen. Wäre es dann besser? Eigentlich auch nicht. Warum? Weil wir wären dann die Menschen mit den extrem niedrigen Maßstäben und den eigenen Ansprüchen. Das ist ja irgendwie auch wieder erniedrigend. Und darum macht Paulus seine Identität nicht abhängig von den Geschwistern in Korinth oder von irgendwelchen anderen Menschen. Paulus gesteht es anderen nicht zu, über ihn zu urteilen und dadurch seine Identität zu beeinflussen. Das heißt, für ihn ist es wie nicht relevant. Paulus hat eine Lösung, er klingt sich aus diesem Gigampfi zwischen Minderwertigkeit und hoher Selbstwert. Und dann kippt es wieder auf die andere Seite und wieder dadurch und er klingt sich aus. Gemäß Paulus geht es nicht um Minderwert. Es geht nicht um einen anständig hohen Selbstwert, sodass es einfach nicht mehr darauf ankommt, was andere über uns denken. Und damit will Paulus aber keine egoistischen Bulldozer machen, die so durch die Landschaft fegen und alle anderen Meinungen links und rechts plattwalzen. Gar nicht. Also ich glaube auch Paulus, das haben wir schon letztes Mal auch gesehen, dass er bereit war, auf andere zu hören. Aber er verknüpfte nicht mehr seine Selbstachtung damit, was andere über ihn sagen oder wie sie ihn behandeln. Er geht ja noch einen Schritt weiter, wenn er sagt, ich beurteile mich ja nicht einmal selbst. Und das ist wahrscheinlich mindestens so wichtig, wie darauf zu achten oder nicht darauf zu achten, was andere über einem denken. Denn wie oft sind wir durch eigene Gedanken irgendwie gebunden oder auch unfrei. Wir genügen unseren eigenen Maßstäben nicht. Und darum nahm Paulus auch sein eigenes Denken über sich aus dem Rennen, aus dem ganzen System. Und ich finde das noch, man kann das noch irgendwie so sagen, oder? Aber lebt das mal. Mach das mal. Ich finde es nicht so einfach. Aber man kann sich jetzt auch fragen, ja, vielleicht hat er das Paulus machen können, weil er ein besonders starkes Selbstwertgefühl hatte. Dann ist es einfacher vielleicht. Also wir wissen nicht, ob er ein starkes Selbstwertgefühl hatte. Ich denke schon eher, dass er charakterstark war. Aber das war nicht der Schlüssel, dass er sich aus dem Beurteilungssystem der Menschen und von seinem eigenen Denken rausnahm. Sondern der Punkt ist ja, er will nicht mehr mitmachen zwischen dem Gigampfi von Selbstwert und Minderwert. Er will sich ja genau da rausnehmen. Er denkt also, die Lösung ist Selbstlosigkeit. Und das heißt auch, er denkt gar nicht mehr groß darüber nach, über sich selber. Wie kommt er an? Wie schauen ihn die Leute an? Wie kommt er bei sich selber an, wenn er etwas tut? Er nimmt sich wie selber raus. Also Selbstlosigkeit. Und das ist jetzt auch die Frage, wo ich jetzt noch weiter gehen möchte. Wie können wir denn uns in diese Richtung entwickeln, selbstlos zu leben? Paulus sagt hier im Vers 4, zwar bin ich mir keiner Schuld bewusst, aber dadurch bin ich noch nicht gerecht gesprochen. Der Herr ist es, der über mich urteilt. Also auch wenn er sich keiner Schuld bewusst ist, heißt das deswegen noch lange nicht, dass er keine Schuld hat. Geht übrigens uns auch so, das gilt bei uns auch. Also Paulus konnte ein gutes Gewissen haben und trotzdem konnte er Schuld im Leben haben. Das, wie gesagt, das könnte bei uns auch sein. Und das griechische Wort für gerecht gesprochen heißt eigentlich rechtfertigen. Und damit merken wir, das geht um gerecht sprechen, das ist eine Gerichtsszene. Paulus, wie alle Menschen, wir suchen nach einem letztgültigen Urteil über uns, das da sagt, du bist gut, du bist wichtig, das ist okay, was du gerade gemacht hast, du bist wertvoll. Nach diesem letztgültigen Urteil halten wir bewusst oder unbewusst Ausschau und irgendwo eigentlich jeden Tag, in jedem Moment. Immer wieder kommen wir in diesen Gerichtssaal hinein und suchen nach diesem Urteil, das uns sagt, du bist wichtig. Paulus spricht hier in einer Bildsprache. Wenn wir versuchen, den Maßstäben anderer Menschen oder auch dem eigenen Denken gerecht zu werden, dann setzen wir uns immer wieder auf die Anklagebank vor dem Richter, im Gericht drin, und lassen das Urteil anderer über uns ergehen. Habe ich beim Chef genügt? Gegenüber den Kindern? Wie war es dort? Bei den Nachbarn? Wie war das im Geschäft und beim eigenen Partner, bei den eigenen Ansprüchen? Wir gehen immer hin und lassen das Urteil über uns ergehen. An manchen Tagen meinen wir, doch, diesen Prozess gewinnen wir, es kommt gut. Aber bereits am nächsten Tag können wir am gleichen Ort sitzen mit gebeugter Haltung und wissen, wir verlieren. Es klappt nicht. Und Paulus ist es auch so ergangen, bis er ein Geheimnis entdeckt hat. Er hat ein Geheimnis entdeckt, für ihn ist der Prozess vorbei. Und er hat den Gerichtssaal ein für alle Mal verlassen, weil das letztgültige Urteil wurde über ihn gesprochen. Und zwar von Gott höchstpersönlich. Das heißt hier, der Herr ist es, der über mich urteilt. Für ihn ist allein das Urteil Gottes über ihn entscheidend. Und dieses befreiende Urteil wird ihm und auch uns allen im Evangelium übermittelt. Geschenkt. Nur hier ergeht dieses befreiende Urteil. Ein Atheist kann sagen, mein Weltbild beruht darauf, dass ich ein guter Mensch bin. Ich gebe mir Mühe, bin mehr als der Durchschnitt und ich hoffe, dass ich einmal ein akzeptables, ein gutes Urteil empfangen werde. Das heißt also, seine Leistung ist die Grundlage für das erhoffte Urteil. Gleiches auch bei Buddhisten oder auch Muslimen in ihrem Denken, in ihrer Überzeugung. Die Leistung des Menschen ist entscheidend. Und so steht ein Mensch permanent dabei vor Gericht. Man ist ständig unter der Beurteilung der eigenen Leistung. Und das ist ein Problem, weil die Leistung könnte ja immer noch ein bisschen besser sein. Aber im Evangelium führt nicht die Lebensleistung zu einem Urteil, sondern gerade umgekehrt. Zuerst kommt das Urteil und das beflügelt mich zu einer Lebensleistung. Das spornt mich dazu an. Also zuerst das Endgültige, es ist endgültig, das ist das Befreiungsurteil und dann die Leistung aus Dankbarkeit. Das ist ein ganz anderer Ansatz, den Paulus im Evangelium entdeckt hat. Und Paulus formuliert es auch so in Römer 8,1. Es gibt jetzt also kein Verdammungsurteil mehr für die, die ganz mit Jesus Christus verbunden sind. In dem Moment, wo ein Mensch an Jesus glaubt und ihn als Retter und Herr annimmt, nimmt Gott die vollkommene Lebensleistung seines Sohnes Jesus und legt sie auf diesen Menschen drauf oder hinein, damit es so ist, als hätte dieser Mensch es selber vollbracht. Und dazu adoptiert er diesen Menschen auch noch als sein eigenes Kind. Als Jesus sich taufen ließ, kam eine Stimme vom Himmel herab, die sagte, das ist mein über alles geliebter Sohn. An ihm habe ich Freude. Wenn wir nun wie Jesus Kinder des lebendigen Gottes sind, dann sagt Jesus über uns genau das Gleiche wie über ihn. Er sagt über uns, das ist mein über alles geliebtes Kind, an ihm habe ich Freude. Und wisst ihr was? Das ist das abschließende Urteil Gottes über dein Leben. Abschließend. Das ist nicht morgen plötzlich wieder in Frage gestellt, das ist abschließend. Wir können unser Leben nun aufgrund von diesem Urteil führen, gestalten. Gott liebt mich. Ich bin sein geliebtes Kind. Das gilt, auch wenn andere mich mies behandeln. In seinen Augen bin ich recht. Ich bin recht. Und darum muss ich mich nicht weiter irgendwie aufblasen oder meine Lebensleistung aufbessern. ich kann schon Gutes tun, weil ich das will. Also, wenn ich will, kann ich das tun. Ich kann es auch tun aus Dankbarkeit, das wäre auch gut. Aber ich tue es nicht mehr, damit ich mir durch meine Lebensleistung wie ein Etikett auf die Stirne klebe. Ich mache etwas und dann steht hier drauf, guter Mensch. Oder es steht vielleicht drauf, religiöser Mensch, freier Mensch, was auch immer. Wenn wir nämlich nach diesem Etikettenmuster leben, dann das Urteil beruht dann auf dem, was wir liefern. Und das Problem daran ist, dass dieses Urteil nie endgültig ist. Denn es kann jeden Tag wieder anders sein. An einem Tag ist es vielleicht gut, am nächsten Tag steht hier drauf, nicht mehr guter Mensch, sondern es steht ungenügend oder Versager. Und darum hat Paulus den Gerichtssaal verlassen. Er steht nicht mehr unter Anklage. Die Frage ist jetzt, wie ist das möglich? Wie geht das? Ein anderer hat Platz genommen auf seinem Stuhl auf der Anklage, nämlich Jesus. Und für Jesus war das ein enorm ungerechter Prozess. Er hat das auf sich genommen, er ließ sich ganz viele ungerechte Dinge anhängen, die alles hat nicht gestimmt. Er war gerecht, aber alles Ungerechte, das auf ihn kam, hat es angenommen. Er wurde zum Beispiel verurteilt, weil er sagt, er sei Gottes Sohn. Er war Gottes Sohn. Er ist es. Er ist Gott. Wir dagegen, wir hätten verdient, für unseren Stolz verurteilt zu werden. Ich denke, wir Menschen, wir neigen dazu, die Position Gottes einnehmen zu wollen. Das ist Stolz. Aber Jesus hielt seinen Kopf für unseren Stolz hin. Und jetzt bietet Jesus uns einen Tausch an. Er sagt quasi, weißt du was, ich bin bereit, deinen Platz auf der Anklagebank zu übernehmen und du darfst an meiner Stelle meinen Platz im Himmel nehmen. Das ist ein Tausch. Er ist ja gewaltig. Also ich meine, das ist ja, wie kann man da Nein sagen dazu? Das ist gewaltig. Statt dass uns das Gericht erwartet, sind wir zu Königskindern ernannt worden und hören jeden Tag, du bist mein über alles geliebtes Kind. An dir habe ich meine Freude. Und so lädt Jesus dich ein, diesen Platz einzunehmen. Jesus sagt in Johannes 5, Vers 24, ja, ich versichere euch, wer auf meine Botschaft hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben. Auf ihn kommt keine Verurteilung mehr zu. Er hat den Schritt vom Tod ins Leben schon hinter sich. Das ist gewaltig, oder? Dieser Tausch. Nun kann es aber auch sein, dass du mit Jesus unterwegs bist, vielleicht schon viele Jahre, aber du merkst, dass du immer wieder in diesen Gerichtssaal hineingezogen wirst, dass du ja irgendwie dort bist und das Urteil erwartest, immer wieder neu. Die Anklage holt dich ein, du vergleichst dich mit anderen, du hast deine eigenen Gedanken, wenn du übergangen wirst oder wenn du nicht so ankommst, wie du möchtest, dann verunsichert dich das oder wenn Menschen dich irgendwie nicht grüßen oder dich komisch anschauen, oh, was ist jetzt los, mach dich durcheinander. Immer wieder beurteilst du dich selber und je nachdem geht es dir gut oder schlecht. Du empfindest es auch vielleicht wie ein Kreislauf, aus dem du nicht mehr rauskommst. Und die Frage ist jetzt, was kannst du tun, damit du mehr zu dieser freimachenden Selbstlosigkeit durchdringst? Wie kann dieser Stolz, der manchmal so hartnäckig tief verborgen ist, wie können wir den mehr abtöten in uns selber? Und die Lösung ist das ganz einfach. Es ist wirklich, im Prinzip ist es einfach. Das Evangelium. Das Evangelium ist die Lösung. Die gute Nachricht von Jesus, dass er am Kreuz für dich gestorben ist. Dass er am dritten Tag auferstanden ist und dass er lebt. Und das Kreuz sagt nämlich den Überheblichen, er sagt, du bist so stolz, dass Gottes Sohn so demütigend an deiner Stelle sterben musste. Das hat dein Stolz verursacht. Aufgrund deiner eigenen Gerechtigkeit hast du vor Gott keine Chance. Du bist verloren. Und im nächsten Atemzug sagt das gleiche Kreuz, du bist Gott in Gottes Augen so kostbar, so geliebt, dass er für dich in den Tod gegangen ist. Und so tötet das Evangelium einerseits die Überheblichkeit, aber auch den Minderwert und macht den Weg frei, dass wir selbstlos leben können. Aber vielleicht noch ein bisschen konkreter, was können wir sonst, wie können wir da weitergehen? Und da ist zuerst mal die Frage, das darf man nicht vergessen, habe ich überhaupt eine persönliche Beziehung zu Jesus? Ich meine, das ist nicht automatisch der Fall. Das vergisst man vielleicht manchmal, auch wenn ich schon eine Zeit lang Gottesdienst besuche oder so. Das ist nicht jetzt einfach der Maßstab. Ja, ich besuche eine Gemeinde, ist alles gut. Die Frage ist, habe ich eine persönliche Beziehung zu Jesus? Und wenn du das noch nicht hast, wenn du da noch nicht eingestiegen bist, ganz bewusst, dann lade dich ein, dass du das auch heute Morgen annimmst, dass du Jesus annimmst. Du kannst in einem einfachen Gebet Jesus deine Schuld bringen und die Vergebung dankbar annehmen. Du kannst ihn auf deinen Lebensthron bitten. Und dann kommt der höchstpersönlich und macht das Evangelium wirksam über dir. Vielleicht glaubst du an Jesus, also du hast diese Beziehung, aber du hast in gewissen Bereichen Wege eingeschlagen, wo du merkst, du hast dich ein bisschen von Jesus entfernt. Vielleicht sind das Wege, wo du selber bestimmen willst, wo du keine Lust hast, dass Gott dir reinredet. Und ich möchte dir Mut machen, dass du auch hier zu Jesus umkehrst. Den Wege, wo ich selber bestimme, das ist Stolz, weil ich den Eindruck habe, ich weiß es besser als Gott, obwohl ich ja nur ein Mensch bin. Du kannst Jesus umkehren, kannst auch ihn um Vergebung bitten und auch bei ihm, ich lade ihn neu ein, in die Mitte deines Lebens zu kommen. Nun bist du aber vielleicht mit Jesus unterwegs in einer gesunden Beziehung, eine lebendige Beziehung und trotzdem merkst auch du, dass du immer wieder mal auf diese Anklagebank hineinrutschst. Wie kannst du da, was kannst du tun? Und ich glaube, es gibt keine größere Kraft als das Evangelium, wenn wir tiefer hineingehen, wenn wir tiefer hineindenken mit unserem Herz. Manchmal denken wir, ja, okay, das kennen wir jetzt langsam. Hier drin ist noch mehr Kraft drin. Da musst du noch weiter hineingehen. Buchstabiere das Evangelium immer wieder neu durch. Besuche die Gottesdienste regelmäßig und wenn es ums Kreuz geht, dann schalte nicht ab. Wie man das vielleicht so automatisch ein bisschen tut, das kennen wir ja, wie oft haben wir das schon gehört. Aber dass du sagst, nein, genau dann konzentriere ich mich noch mehr und ich öffne mein Herz ganz bewusst für diese Botschaft und ich sage Jesus sogar innerlich Danke. Ich mache das manchmal, jetzt habe ich das seit einiger Zeit angefangen, kurz vor dem ich zur Predigt gehe, im letzten Lied, im Lobpreis oder auch vorher, dass ich Jesus, also ich singe nicht mehr mit, sondern ich bete und ich lade ihn ein, mach mein Herz auf, komm und füll du diesen Raum, füll du mein Herz. Und man könnte das auch tun während der Predigt, gerade wenn es ums Kreuz geht. Und wisst ihr, was passieren wird? Ich bin überzeugt, Gottes Geist wird uns fluten, wird uns die Freude mehren an diesem Evangelium. Und wir kommen weiter. Oder auch wenn du im Alltag merkst, hey, ich bin gerade wieder auf der Anklagebank. Dass du dich fragst, hey, was mache ich hier eigentlich im Gerichtssaal? Warum? Ich fühle mich jetzt mies, der hat mich komisch behandelt, komisch angeschaut, ich fühle mich mies. Okay, heißt, ich bin auf der Anklagebank. Das muss man zuerst mal merken, ja, das ist das eine. Und dann frage ich mich, hey, was mache ich hier? Ich gehöre hier gar nicht hin. Jesus sitzt jetzt ja dort an meiner Stelle. Und eine wichtige Hilfe kann hier sein, dass du dir ein paar Verse aufschreibst auf ein Kärtchen oder so und das mitnimmst oder irgendwas hast oder du schreibst in Handy rein, wo auch immer. Zum Beispiel, was Paulus im Text sagt, der erste Vers, der Herr ist es, der über mich urteilt. Ich gestehe es jetzt dieser Person nicht zu, dass ich mich mies fühle, weil die mich komisch behandelt hat. In deinem Namen, Jesus, es muss so sein. Ich weise dieses komische Gefühl weg von mir, in deinem Namen. Ich will frei sein davon, ich gestehe es dem nicht zu. Du bist der, der mich urteilt. Oder auch eben die nächste Stelle in Matthäus 3,17. Das ist mein über alles geliebter Sohn, an dem ich meine Freude habe. Und wenn du im Alltag in den Sog hineinkommst von Überheblichkeit oder auch Minderwert, dann proklamier ebenfalls diesen Vers. Sag ihn laut, auch wenn das geht, vielleicht im Traum ist es ein bisschen ungünstig, aber einfach wenn es geht, sag ihn laut auf. Und das ist Glaubenskampf. Und dann sagst du, ich glaube das, Herr.
Ich will das, ich nehme das an in deinem Namen. Das muss jetzt gültig werden über mich. Das muss in mein Herz hineinkommen. Ich mache das oft auch, wenn ich angefochten bin. Und ich merke, dass bei irgendeinem Ereignis, etwas löst es aus. Und da geht es mir schlecht. Und dann weiß ich immer, das sind immer zwei Dinge. Einerseits ist das das Ereignis, was mich jetzt belastet. Und dann kommt gerade der Teufel und will genau an diese Stelle hineinkommen und will es noch schlimmer machen, als es ist. Und ich habe mir angewöhnt, ich bete dann Jesus in deinem Namen. Diese schlechte Stimmung, diese Anfechtung muss weg jetzt. Das schlechte Gefühl, das muss weg im Namen von Jesus. Und dann sage ich, Jesus, du bist mein Herr, ich danke dir. Und ich kann nicht sagen, das ist wirklich, das ist ein Unterschied. Und eigentlich fast immer ist es enorm viel besser. Manchmal braucht es noch einen zweiten Anlauf oder so, aber das ist ein Glaubenskampf. Und das kann man auch in diesen Bereichen, wo wir es jetzt heute haben, anwenden. Auch Römer 8, 1. Es gibt jetzt also kein Verdammungsurteil mehr für die, die ganz mit Jesus Christus verbunden sind. Gott hat uns in seiner Bibel ein ganzes Waffenarsenal an Versen gegeben, die uns helfen können. Aber kämpfen müssen wir selber. Und das ist eigentlich mega, mega schade, wenn wir Waffen in der Hand hätten, da wären und wir kämpfen nicht. Und es geht uns mies und wir machen nichts. Dabei ist die Lösung eigentlich da. Also da möchte ich euch mega Mut machen. Kämpfen wir darum, dass die Kraft des Evangeliums sowohl unsere Überheblichkeit wie auch unseren Minderwert immer mehr abtötet. Und so können wir auch Durchbrüche erlangen, immer mehr in das Glück der Selbstlosigkeit hineinkommen. Wachstümlich, prozesshaft, das ist Freiheit. Freiheit, also frei sein davon, was andere über mich denken und frei zu sein, was ich über mich selber denke. Und wenn ich darüber predige, ich bin noch lange nicht am Ziel, bin noch mittendrin, aber ich will mich entwickeln und auch frei sein von all dem und frei sein, Gottes Urteil über mich anzunehmen. Und das lautet mein über alles geliebtes Kind, an dem ich Freude habe. Amen. Lieber Herr Jesus Christus, wir danken dir so fest, dass das Urteil von dir über uns gesprochen ist, ein für alle Mal. Und dass es heisst, wir sind Gottes Kinder, wir sind geliebt, wir sind wichtig, wir sind wertvoll. Und du siehst den Teufel, der das anfechten im Alltag, der uns kaputt machen will, der uns die Identität kaputt machen will, der uns abdrücken will. Und wir bitten dich, hilf uns, dass wir kämpfen im Alltag, dass wir Sachen wahrnehmen können, wo wir angefochten sind, wo wir uns auf die Anklagebank setzen, dass wir uns weigern, uns auf die Anklagebank setzen, weil du schon dort sitzt. Und dass wir uns unter das Urteil beugen, das du über uns gesprochen hast. Du bist so ein wunderbarer Gott. Du hilfst uns ganzheitlich, Herr. Ich danke dir von ganzem Herzen. Amen.